Das war jetzt schon eine sehr eindrückliche Einführung, Hinwendung eigentlich zu dem heutigen Predigttext, was wir in Esthers Worte gehört haben und auch in dem Lobpreis, den wir gemeinsam auch gesungen haben. Denn es geht heute um den Vers: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In Fortsetzung der Betrachtung des Vaterunsers. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich wünsche mir, dass wir heute aus dem Gottesdienst herausgehen und da drei Punkte mitnehmen. Und dass der eine oder andere vielleicht im Nachgang sagt, ja, von diesen Punkten habe ich sogar auch was erlebt. Ich habe was gespürt. Und ich habe euch hier Symbole mitgebracht, damit ihr euch das besser merken könnt. Ich wünsche mir, dass wir in diesen Worten, die wir heute betrachten, eine Gottesbegegnung haben. Dass wir Gott, dem lebendigen Gott, dass wir Jesus Christus, seinem guten Heiligen Geist begegnen. Vergib uns unsere Schuld. Wir haben es vorhin bei der Esther auch ein Stück weit, finde ich, wahrnehmen können, empfinden können. Das hat Elemente einer Gottesbegegnung. Und wenn unsere Schuld vergeben ist, ja, was ist dann die Konsequenz? Hier diese Ölzweige als Symbol. Entsteht Frieden. Im Frieden im Inneren, Frieden in unserem Herzen. Und dass dieser tiefe Frieden unseren Alltag begleitet. Dass da nicht mehr Zorn, Groll in uns drin ist. Und der letzte Punkt, da wo Lasten unser Leben auch kennzeichnen, wo wir Lasten mit uns tragen, wo wir Verletzungen haben, dass wir diese Lasten ablegen. Wer das heute, das eine, das andere, vielleicht sogar mehrere Punkte mitnehmen, wäre das nicht was? Und zur Beeinstimmung auf die Predigt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, schauen wir uns ein kurzes Video an. Gott begegnen, Lasten loswerden, Frieden finden. Vergib mir meine Schuld. In der heutigen Predigt geht es genau um diese Worte, die Jesus im Vaterunser seinen Jüngern mitgibt. Vergib mir meine Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn wir verschiedene Menschen in der Bibel betrachten, wie beispielsweise Zachäus, den reichen Zöllner, er hatte eine Begegnung mit Jesus. Und in dieser Begegnung mit Jesus wurde ihm seine Schuld bewusst, ohne dass Jesus ihn darauf angesprochen hat. Er hat vielleicht die eine oder andere Predigt mitbekommen, aber als Jesus an ihm vorbeigeht und ihn dann anspricht, folgt er ja der Einladung auch und begegnet dann Zachäus in diesem gemeinsamen Mittagessen oder Abendessen. Und Zachäus kehrt um. Alles, was er vorher gemacht hat, diese ganzen Betrügereien, wo er Menschen ausgequetscht hat, das lässt er hinter sich, er möchte Dinge wieder in Ordnung bringen. Er hat eine Gottesbegegnung und sein Leben ändert sich fundamental in der Begegnung in Jesus Christus. Die Weichen seines Lebens werden nach dieser Gottesbegegnung völlig neu gestellt und sein Leben nimmt eine fundamentale Wendung. Ich selbst habe mich mit 17 Jahren intensiv mit dem Glauben und auch mit der Bibel auseinandergesetzt und habe das ja auch an der einen oder anderen Stelle, auch hier im Gottesdienst in der Predigt schon erwähnt. In der Zeit hatte ich auch den Eindruck, ich bin schuldig vor Gott. Ich habe Gott gesucht und mich bedrückte einfach diese Frage, ähnlich wie das Esther auch gerade so geschildert hat oder wie ich das von ihr wahrgenommen habe, hat Gott mir wirklich meine Schuld vergeben? Kann ich da eine Gewissheit haben? Und das war ein quälender Gedanke und an einem Abend war ich recht niedergeschlagen und fand keine abschließende Antwort auf diese Frage. Herr, sind mir meine Sünden vergeben? Bin ich, so wie die Bibel sagt, wiedergeboren? Das ist dieser Begriff, der da verwendet wird. Lebt der Geist Gottes in mir? Was wir mal von Nikodemus gehört haben, wo Jesus sagt, der Geist Gottes muss in dir geboren werden. Ist das bei mir so? Ja, und mit diesem Gedanken, mit diesem Gebet bin ich eingeschlafen und auch am nächsten Morgen wieder aufgewacht. Und wie es damals so üblich, meine Gewohnheit war, für mich so üblich war, habe ich zur Bibel gegriffen, habe die Bibel aufgeschlagen an der Stelle, wo ich gerade war. Und dann hatte ich eine Gottesbegegnung. Ich habe folgende Verse gelesen. Die zeigen wir jetzt mal. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Das war genau meine Frage gewesen. Und als hätte Gott diese Verse nur für mich in sein Wort aufgenommen, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Alle Zweifel waren weg. Ich hatte so eine tiefe Gewissheit, dass meine Schuld vergeben ist. Hast du das erlebt? Gott schenkt diese Gewissheit. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon von diesen Begriffen gehört, die Luther auch immer kennzeichnen. Da wird von sola gratia, sola scriptura, sola Christus gesprochen. Also allein durch die Gnade, allein durch die Heilige Schrift, durch das Wort Gottes, allein durch Christus. Also sola gratia, sola scriptura, solus Christus. Das sind bekannte Begrifflichkeiten, aber es gibt eigentlich einen Punkt, den Luther wohl, so wie ich es wohl verstanden habe, am meisten bewegt hat. Das waren die Begriffe damals im Latein, solo verbo wird da gesprochen, allein das Wort Gottes. Und was ist jetzt damit gemeint? Ist damit die Bibel gemeint? Nein, da ist gar nicht die Bibel damit gemeint, sondern es ist das persönliche Reden Gottes zu uns. Wenn Gott zu uns persönlich redet, wenn wir eine Gottesbegegnung haben, dann verändert sich alles. Und bei mir war diese Gottesbegegnung eben das Lesen dann dieser Verse, wo Gott wirklich auf eine besondere Art und Weise zu mir gesprochen hat. Und es kann genauso auch eine Predigt sein. Gott ist ja da sehr vielfältig. Es kann die Begegnung mit einem Menschen sein, der etwas zu einem sagt, man merkt, Mensch, das war jetzt genau die Antwort auf meine Frage, da muss mehr da sein. Oder die Begegnung in der Natur mit einer bestimmten Situation, die einen überwältigt. Hast du das Reden Gottes vernommen? Hast du eine Antwort auf die Frage, vergib uns unsere Schuld, vergib mir meine Schuld? Bitte Gott noch um diese Begegnung, dass du diese tiefe Gewissheit in dir hast und weißt, meine Schuld, meine Sünde ist mir vergeben. Jesus ist am Kreuz dafür gestorben. Er hat alles auf sich genommen. Ich muss mir keine Sorgen, keine Gedanken mehr machen. Es ist alles bezahlt. Und ich wünsche mir, dass jeder diese tiefe Gewissheit in sich trägt und weiß, ja, ich hatte diese Begegnung, Gott hat zu mir gesprochen. Und wenn es Dinge sind, wir sind Menschen, und man sagt, ja, ich hatte mal die Begegnung, aber es gibt schon den einen oder anderen Punkt, der mich betrifft und der mich auch bewegt, wo ich weiß, das ist nicht in Ordnung. Ja, sag es Gott, werd diese Last los, du musst die nicht mit dir rumtragen. Vergib mir meine Schuld. Bitte Gott um diese Begegnung. Wir werden am Ende des Gottesdienstes nochmal Gelegenheit haben, auch das mal ganz persönlich zum Ausdruck bringen. Und wer sich da jetzt angesprochen fühlt, bereite dich doch innerlich darauf vor. Sag, ja, ich möchte dir nachher begegnen, Herr. Ich möchte nachher das auch zum Ausdruck bringen mit einer entsprechenden Handlung. Deswegen hier dieses Symbol des Kreuzes. Hab das vor Augen. Darum geht's. Wir wollen Gott begegnen. Ja, und es heißt ja nicht, vergib mir meine Schuld, sondern es geht ja, vergib uns unsere Schuld. Wir sind ja nicht alleine. Denn neben uns, die neben uns, die hatte das gleiche Problem. Unsere sündige Natur, unsere menschliche Natur ist nun mal von Sünde geprägt. Und natürlich, wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir Gott nachfolgen, soll doch diese sündige Natur möglichst immer mehr in den Hintergrund treten. Und Jesu Art soll immer mehr Gewicht haben in unserem Leben und zum Vorschein kommen. Und dennoch treten wir natürlich auch unserem Nachbarn immer wieder auf die Füße. Das ist normal. Und deswegen stellen wir da keine zu hohen Erwartungen an die anderen. Seien wir uns bewusst, gelegentlich verletze ich andere und gelegentlich werde auch ich verletzt. Und deswegen beten wir einfach um die Vergebung der Schuld auch unserer Mitmenschen. Ja, der hat da was getan, das war nicht in Ordnung, vergib ihm. Ich selbst bin ein Stück weit verletzt worden, oder vielleicht bin ich gar kein Betroffener, aber vergib ihm, begegne ihm. Schenk du Heilung, Wiederherstellung, dass er so lebt, wie du das eigentlich möchtest. Und unser größtes Vorbild ist natürlich auch hier wieder Jesus Christus selbst. Wenn er in einer unglaublichen Situation, als er am Kreuz ist, als er ans Kreuz geschlagen wird, diese Worte spricht, vergib ihnen. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und man kann davon ausgehen, dass also Jesus in dieser Situation nicht nur die römischen Soldaten meinen, sondern sicherlich auch Teile des Volkes, die mit dafür verantwortlich waren, dass er ans Kreuz geschlagen wurde. Oder auch die Urheber seines Todes, nämlich der Hohe Rat, die Pharisäer. Er wird sie alle in dieses Gebet mit eingeschlossen haben, was auch in der Predigt von Paulus in der Apostelgeschichte 3 dann deutlich wird. Das können wir auch gerade uns noch ansehen. Wir lesen jetzt nicht den ganzen Text wegen der Zeit. Und da heißt es, nun, liebe Brüder, im Vers 17 ganz am Ende, nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberen. Also Petrus greift da die Gedanken Jesu mit auf und wiederholt sie an und für sich. Deswegen, wir handeln so, dass wir anderen vergeben und um Vergebung bitten. Petrus sagt es auch nochmal in seinem Brief, im 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 8. In allen Dingen aber habt untereinander beharrliche Liebe, denn die Liebe deckt der Menge Sünden. Menge Sünden zu, heißt es in dieser Übersetzung. Wenn du liebst, dann wirst du die Schuld anderer eher zudecken, als sie ins Licht zerren, mit dem Scheinwerfer draufhalten, in Kleinigkeiten suchen und sagen, ja, aber wenn ich genau hinschaue, da erkenne ich noch folgendes Fehlverhalten bei ihm. Wenn wir Liebe untereinander haben, haben wir ein ganz anderes Verhältnis und verhalten uns anders. Und wünschen wir uns das nicht? Wünschen wir uns nicht, dass wir ein solches Verhalten haben? Vergib uns unsere Schuld und dann entsteht Frieden. Dann entsteht Frieden untereinander. Hier diese Symbole nochmal von den Olivenzweigen, von diesen ja, Ölzweigen, sagt man ja auch. Wir wollen Frieden haben, wollen noch in Frieden leben. selbst im inneren Frieden haben und mit unseren Mitmenschen im Frieden leben. Wenn dich das anspricht, hast du nachher Möglichkeit, darauf zu antworten. Bereite dich innerlich darauf vor. Sag, Herr, ja, das spricht mich an. Ich möchte Frieden mit meinen Mitmenschen haben und in Frieden mit ihnen leben. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, und das ist wohl der schwierigste Punkt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus stellt hier eine unmittelbare Verknüpfung her zwischen der Vergebung unserer eigenen Schuld und der Vergebung der Schuld anderer, der Vergebung, die wir anderen gegenüber aussprechen. Und das ist eine harte Aussage. Und diese Aussage wird direkt nach dem Vaterunser von Matthäus noch einmal verschärft. Unmittelbar danach heißt es in den Versen 14 und 15, die schauen wir uns mal an. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und ich muss sagen, wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt, finde ich, auf den ersten Blick irritiert diese Aussage. Ich habe doch verstanden, Gott hat doch die gesamte Schuld, hat doch meine Schuld getragen. Er liebt mich bedingungslos. Wenn ich zu ihm gekommen bin, das hatten wir anfangs gesagt, hatte ich anfangs gesagt, dann ist die Schuld vergeben. Und jetzt doch nicht. Gibt es jetzt doch noch eine Fußnote, wo drin steht, nee, ganz so ist es nicht gemeint. Oder irgendwas Kleingedrucktes. Wie ist das zu verstehen? Also ich finde, dieser Vers, der steht in einem Spannungsverhältnis. Es gibt öfters Stellen, die im Spannungsverhältnis stehen und die lassen sich auch nicht immer auflösen. Trotzdem wollen wir uns nähern und versuchen, was könnte wohl damit gemeint sein? Josef Ratzinger bringt, so wie auch viele andere Kommentatoren, diesen Vers in Verbindung mit dem Gleichnis in Matthäus 18. Das unterstreicht auch nochmal diesen Gedanken. Da merkt man, das ist alles aus einem Guss. Und zwar geht es da um Petrus, wo er sagt, da trat Petrus zu ihm heran und sprach, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und ich meine, irgendwo steht noch täglich. Das steht, glaube ich, in einem anderen Evangelium. Also letztendlich unendlich viel. Darum gleicht das Himmelreich einem König, und jetzt erläutert Jesus, was er damit meint, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, was bei der Summe ja nicht verwunderlich ist, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Das sollte damit bezahlt werden. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Das hätte er nie erfüllen können, diese Aussage. Da hatte der Herr, dieser König, Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihren Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dann nicht auch Erbarmen haben sollen über diesen Mitknechten, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Ich denke, viele kennen diese Geschichte und auch die Auslegung haben wir, glaube ich, hier schon das eine oder andere Mal betrachtet. Also diese Schuld, die dieser Knecht hatte, 10.000 Zentner Silber war unendlich groß. Wenn man das umrechnen würde in die heutige Zeit, dann wären das rund 500 Millionen Euro, was keiner aufbringen kann. Und ich glaube, es soll einfach nur symbolisiert werden, die Schuld ist unendlich. So, und auf das Gebet hin, vergib mir meine Schuld, reagiert Gott. Das haben wir ja vorhin gehört. Ja, ich hatte gebetet, vergib mir meine Schuld und hatte dieses Gotteserlebnis, hatte diese Gewissheit, dass Gott mir meine Schuld vergeben hat und wird es jetzt doch wieder relativiert. Was ist denn, wenn ich später nach diesem Erlebnis massiv verletzt wurde von jemandem? Und das ist doch das Leben, dass man massive Verletzungen erfährt. Wenn man mal 30, 40, 50 Jahre erreicht hat, da gibt es schon Schuld, die anderen uns antun. Und dieses Fehlverhalten ist oft kein Pappenstiel, was man nicht einfach so beiseite wischen kann. Mobbing des Vorgesetzten oder der Kollegen in der Firma, was den Arbeitsplatz zur Hölle macht. Dass du krank wirst. Oder der Rufmord, vielleicht durch die eigenen Verwandten. Die Übervorteilung in einer Erbschaft durch die eigenen Geschwister. Oder wenn du durch deinen Ehepartner betrogen wurdest, er dich verbal oder dir buchstäblich einen Schlag verpasst hat, sodass jegliches Vertrauen völlig zerstört wurde. Da ist doch Last da, da ist doch Verletzung da. Und auch, das wird auch in diesem Gleichnis deutlich. Also diese Schuld, hier wird von 100 Silberlingen gesprochen. 100 Silberlinge, das war ein halbes Jahresgehalt. Ein halbes Jahresgehalt und jetzt wendet sich ja Jesus insbesondere an Personen, die arm sind. Da geht es nicht darum, ja, ein halbes Jahresgehalt, wo mein Vermögen sich um ein halbes Jahresgehalt reduziert, sondern diese Schuld, diese Last, die war existenziell. Also da geht es wirklich um Substanzielles, um sehr, sehr Schwerwiegendes. Und kommt jetzt also diese unterschwellige Drohung von Gott, ja, ja, also wenn du nicht vergibst, dann vergebe ich dir deine Schuld auch nicht. Denn die Schuld mir gegenüber ist ja noch viel größer. Kann das damit gemeint sein? Ich glaube, wenn sich Menschen an uns versündigen, ich habe jetzt ja einige Beispiele genannt, da bürden sie uns wirklich eine Last, eine Verletzung auf. Das ist jetzt ein kleiner Stein nur, ja, aber wir tragen eine Last mit uns herum. Jemand anders hat sich falsch verhalten und plötzlich habe ich eine Last in meinem Leben. Ich habe die Last durch die Verletzung. Und die Frage ist doch, wie werde ich diese Last wieder los? Damit doch nicht das Mobbing, dass dieser Rufmord, da wo ich mit meinen leiblichen Geschwistern ja, mich völlig zerstritten habe, dass diese Punkte nicht mein Leben lang prägen und ich ständig nur mit dieser Last hier rumlaufe und mein Leben ausschließlich davon gekennzeichnet ist. Jesus möchte doch, dass wir diese Last loswerden. Natürlich müssen wir schauen, wenn wir in so einer Situation sind, wie wir uns selbst schützen. Da sind auch entsprechende Maßnahmen erforderlich. Da muss ich eventuell externe Beratung reinholen, Hilfe durch einen Psychotherapeuten. Ich muss mich emotional und sozial schützen, Grenzen aufzeigen. Aber was ist, wenn diese Situation vorbei ist? Jetzt 1, 2, 3 Jahre her. Ich habe nicht mehr diese Arbeitsstelle, ich bin woanders. Vielleicht ist eine Trennung da von der Ehe, bin vielleicht in einer neuen Partnerschaft. Oder genauso auch eben die Erbschaft ist einige Jahre vorbei. Was ist dann? Ich bin nicht mehr unmittelbar in dieser Situation. Wie gehe ich hier mit dieser Verletzung um? Wie werde ich diese los? Und das möchte doch Jesus, dass ich diese Verletzung loswerde. Es wird sicherlich nicht funktionieren, wenn ich immer wieder mich mit dieser Schuldfrage auseinandersetze. Wenn ich überlege, ja, vielleicht war es ja doch meine Schuld. Vielleicht habe ich ja damals im Büro mich auch nicht falsch, habe ich mich falsch verhalten, habe den Anlass gegeben, dass ich gemobbt wurde, habe meinem Ehepartner Anlass gegeben, dass er mich entsprechend misshandelt. Ist doch meine Schuld. Oder andersherum, nee, ich kann ja nachweisen, es waren die Kollegen, es war der Vorgesetzte, hier, diese E-Mail, ich habe sie ja noch, habe sie schon 100-mal durchgelesen, lese immer wieder neu durch. Habe nach wie vor die ganzen Beweise vorliegen, setze mich mit denen auseinander und ich merke, wie diese Last mich drückt, wie Hass, Groll in mir hochkommen und ich das immer weiter pflege. Wie werden wir das los? Hass und Groll und diese negativen Gefühle. Wir werden nicht umhin kommen, den Weg der Vergebung einzuschlagen. Das wird die einzige Möglichkeit sein, damit ich das loswerde. Und das heißt nicht, dass ich die Tat des anderen kleinrede, dass ich sage, naja, war ja nicht ganz so schlimm gewesen. Ich werde vergeben müssen. Ich werde das hinter mir lassen müssen, dass nicht mehr diese tiefe Abneigung mein Innerstes bestimmt, mein ganzes Denken, mein Handeln, mein Gefühl. Und ein großes Vorbild, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, das würde zu weit führen, ist da Josef, der tiefste Abneigung erlebt hat von seinen Geschwistern, von seinen leiblichen Halbbrüdern. Und man merkt, dass im ganzen Kontext er hat es hinter sich gelassen. Er war nicht voller Groll, nicht voller Hass, sondern hatte vergeben. Und das war ein ganz, ganz schmerzhafter Prozess. Aber er war heil. Und das möchte Gott, dass wir heil werden. Heil und gesund. Ich hatte ja vorgelesen aus Matthäus 6, Vers 14, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Der Begriff Vergebung wird im Hebräischen an dieser Stelle wohl unterschiedlich übersetzt. Wird an verschiedenen Stellen auch verwandt. Und an dieser Stelle wird Vergebung an und für sich dem Begriff, der im Urtext steht, nicht so richtig gerecht. An dieser Stelle wäre es wohl besser, wenn man sagen würde in diesem Kontext, wenn wir die Dinge hinter uns lassen würden, zurücklassen würden. Es ist geschehen, ich kann es nicht mehr verändern. Lass es hinter dir, lass es zurück. Und wenn wir es zurücklassen, und jetzt denkt man nochmal an den Kontext, was Jesus gesagt hat, dieses Gleichnis, dann komme ich aus diesem Gefängnis heraus. Dann bin ich nicht mehr Gefangener meiner Gefühle, meines Hasses, meines Grolls, meiner zornigen Gedanken, sodass ich nicht als freier Mensch mehr lebe, einfach aufgrund der Verletzungen, die mir angetan wurden. Wenn ich die Sachen hinter mir lasse, zurücklasse, dann kann ich frei und heil werden. Und das wünscht sich Gott für uns und das wollen wir. Und das wünsche ich mir für euch, das wünsche ich mir für mich selbst. Dass ich die Dinge, wo ich verletzt wurde, dass ich die hinter mir lasse und keine Last mit mir herumtrage, sondern frei und fröhlich bin, so wie Gott es eigentlich sich vorgestellt hat. Und dass das, was mir geschehen ist, nicht mehr meine Zukunft negativ beeinflusst und bestimmt. Ich fasse noch mal zusammen. Vergib mir meine Schuld. Wir wollen Gott begegnen. möchte das persönlich erfassen, dass Gott mir meine Schuld vergeben hat. Ob das eine grundsätzliche Vergebung ist, die ich irgendwann mal erfahren muss, oder dass ich sage, Mensch, da ist im Moment was, Herr, das drückt mein Gewissen, ich möchte es hinter mir lassen, vergib mir meine Schuld. Und der nächste Punkt, vergib uns unsere Schuld. Wir wollen unseren Mitmenschen nicht immer Vorwürfe machen, nicht mit dem Scheinwerfer auf die Kleinigkeiten zeigen und sagen, ja, aber da hast du dich nicht richtig verhalten und damit eigentlich Unfrieden schaffen. Sondern wir möchten Sünde zudecken, die Liebe deckt der Sünde zu. Und der dritte Punkt, Lasten loswerden. So wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich will dem anderen auch um meinetwillen vergeben, damit ich heil werde. Deswegen vergebe ich Schuld. Und das können wir jetzt ganz praktisch machen. Ich habe hier diese drei Gedanken nochmal aufgeschrieben. Ihr seht das auf den Tischen. Vergib meine Schuld. Ich möchte Gott begegnen, möchte erleben, dass Gott mir vergeben hat, dass ich das tief in mir erfasse. Vergib uns unsere Schuld, Frieden finden. Ich möchte meinem Nächsten vergeben, möchte wirklich Sünde zudecken und nicht immer wieder Dinge hervorheben, sondern einfach freundlich und fröhlich mit ihm zusammenleben. Und der letzte, und ich glaube, es ist der schwierigste Punkt, ich vergebe meinen Schuldigern, damit ich lastenlos werde und heil werde. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, Gott zu antworten. Es sind jetzt eine ganze Menge Steine. Und wenn ihr mögt, könnt ihr nach vorne kommen, so einen Stein nehmen und hier rübergehen zum Kreuz. Zum Kreuz und Jesus sagen, Herr, das ist jetzt mein Gebet, vergib mir meine Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Ich vergebe meinen Schuldigern und setze da vielleicht sogar den Namen ein. Verharre da einen Augenblick und ich glaube, dann können wir was erleben und was mitnehmen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Gott zu antworten.